So, wer vorausschauend das Markus-Evangelium aufgeschlagen hat, den muss ich heute enttäuschen. Heute möchte ich zu euch gerne über einen anderen Text sprechen. Das hat einen Grund. Ich darf ab morgen wieder auf einer Jugendfreizeit sein von Camp Impact und darf dort ein paar Mal predigen. Und von dem her habe ich mich jetzt auf etwas anderes vorbereitet, was ich wahrscheinlich auch dort predigen möchte. Und natürlich habe ich mir dann Gedanken gemacht, okay, das sind viele, viele junge Menschen, ein paar Tage unter Gottes Wort, und habe mich gefragt, ja, was brauchen diese Leute? Was wünschen wir diesen Menschen? Und natürlich, ich denke, jeder, der dafür betet, der wird zuallererst mal dafür beten, dass die den Herrn noch nicht kennen, obwohl sie aus einer gläubigen Familie kommen oder auch nicht, dass sie umkehren, dass sie Buße tun, dass sie sich zu Christus bekehren. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch, dass alle, die es tun, aber natürlich vor allem, nicht nur, aber besonders im Jugendalter, sehr durch die Welt auch gefährdet, einfach, dass sie, diese jungen Menschen, ihren Weg treu mit dem Herrn gehen und dafür befeuert werden. Und nun ist die Frage, was kann man einem Menschen dafür geben, ja, dass es ihn aufstört, zum Herrn umzukehren oder eben dazu, dem Herrn treuer nachzufolgen. Und ich bin in meinem Nachdenken auf einen Text letztlich gekommen, der mich auch in den vergangenen Monaten selbst bewegt hat, selbst irgendwo auch, ja doch, ja, bewegt und auch angetrieben hat. Und zwar Jesaja Kapitel 6. Das dürft ihr jetzt aufschlagen, wenn ihr möchtet, wenn ihr mitlesen möchtet. Jesaja Kapitel 6. Denn was es braucht, dass wir wirklich, und ich meine, nicht nur dort, auch wir haben hoffentlich dieses Ziel, wir wollen dem Herrn mit Feuer und auch mit mehr Feuer nachfolgen. Und wenn es eins gibt, was dazu treibt, dann ist es, tiefer zu erkennen, wer Gott ist. Und das kann uns dieser Text liefern. Ob ich es liefern kann, das zu transportieren, das wird sich noch rausstellen, aber dieser Text gibt uns auf jeden Fall einen tiefen Einblick in das, ja, wer Gott vor allem in seiner Heiligkeit ist. Und interessanterweise ist es eben auch ein Beispiel, wo wir sehen, wie eben diese Heiligkeit und auch die Gnade Gottes auf einen Menschen einen Einfluss ausüben, die ihn dazu treiben, Gott von Herzen nachzufolgen. Jesaja 6, diese Verse möchte ich mit euch betrachten, und zwar speziell die Verse 1 bis 8. Ich habe sie mir ein bisschen abgekürzt und möchte es nun einmal vorlesen, diese Verse. Dort steht: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hat. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Das sind die Verse, die ich gerne mit euch betrachten würde. Und auch wenn schon gebetet wurde, mir liegt es gerade am Herzen, einfach selber auch noch mal kurz die Zeit dem Herrn im Gebet anzubefehlen. Unser Herr und Gott, ja, was wir hier lesen, ist eine Beschreibung in wenigen Versen von dir und deiner Herrlichkeit. Und ich bitte dich um deine Gnade, denn ohne deinen Geist sind wir unfähig, etwas davon zu ergreifen. Ich bitte dich, gib doch deine Gnade und wirk dadurch an unseren Herzen. Das geschieht, dass sie in uns bewirkt, was sie bewirken kann und bewirken soll, dass wir letztlich wie Jesaja erst dahin kommen, uns in unserer Sündhaftigkeit zu erkennen und dann letztlich aber auch dahin getrieben zu werden, dir ohne Ausrede und Umwege nachzufolgen. Gebrauch du doch diese Zeit. Amen. Ja. Wir sehen, der Großteil dieser Verse, beziehungsweise die Hälfte, beschreiben eben eine gewaltige Vision, die Jesaja hat, eine Vision von Gott, in der Gott sich als König manifestiert. Und ich habe das jetzt später nicht näher thematisiert, aber um es am Rande zu erwähnen, Johannes sagt uns in Johannes 12, dass es die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus ist, die wir hier sehen. Ja, und dann sehen wir eben, was das auf ihn für einen Einfluss letztlich hat. Ich habe eine andere Predigt darüber gehört, die ich eine recht griffige Gliederung hatte, die ich mir jetzt einfach mal geklaut habe. Und zwar hatte er das eingeteilt in die Vision, die Reaktion, dann die Transformation und zuletzt die Mission. Transformation ist ein bisschen holprig, ja. Es müsste irgendwas in Richtung Reinigung sein, aber doch, es ist natürlich das, was letztlich die Veränderung in ihm bewirkt, die Transformation. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, einfach das englische Wort ins Deutsche zu übertragen und Purifikation zu sagen, aber das war mir dann doch etwas zu, ja, ungut. Genau, also, wir sehen zuerst die Vision, eine beängstigende Heiligkeit, die Reaktion, eine grauenvolle Selbsterkenntnis, die Transformation, eine befreiende Reinigung und die Mission, entfesselte Hingabe. Und entlehnt hatte ich das der Predigt von Matthias Lohmann. Genau. So viel aber nur zum Einstieg. Lass uns nun gemeinsam diese beeindruckende Vision betrachten. Der Einleitungssatz gibt uns zuallererst mal eine zeitliche Einordnung. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Erstmal gibt es einfach nur uns eine zeitliche Einordnung. Aber es beginnt auch schon in dieser Information die Darstellung der Herrlichkeit und Majestät Gottes. Denn die Vision davon, wie Gott auf seinem Thron sitzt, beginnt mit dem Verweis darauf auf den Tod eines irdischen Königs. Während dieser irdische König geht und dahin stirbt, bleibt Gott ja unbeschadet und ewig auf seinem erhabenen Thron sitzen. Und interessant ist auch, was das für ein König ist. Wenn wir uns mit Usia ein bisschen beschäftigen, fallen zwei Dinge auf an ihm. Erstens, er war ein sehr guter König. Zum einen auch in dem Sinne, wie die Schrift Könige immer als gut oder schlecht einordnet, nämlich dort wird ein König immer danach beurteilt, hat er die Menschen zum Herrn geführt oder weg von ihm. Ja, Usia war einer, der das Volk, der eben nicht dem Götzendienst nachgegangen ist, sondern das Volk angeführt hat, dem Herrn nachzufolgen. Aber nicht nur das, er war auch ein besonders fähiger König. Ja? Usia bekam von seinem Vater ein relativ zerrüttetes Reich übergeben und baute es wirklich neu auf. Ja? Wirtschaftlich und militärisch führte er Israel wirklich zu einer lange nicht gekannten Stärke. Er war ein sehr fähiger König. Aber eine zweite Sache verbindet man auch direkt mit Usia, nämlich Hochmut und Stolz. Wir lesen in 2. Chronik 26, 16, als er aber stark geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben und er versündigte sich an dem Herrn, seinem Gott, indem er in die Tempelhalle des Herrn ging, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Also er wollte sich hier ein Vorrecht anmaßen, das einfach ihm nicht gehörte. Er wollte in den Tempel gehen und selbst sein Räucheropfer darbringen. Warum auch immer. Er meinte, er ist groß und gut genug, dass er das kann, obwohl Gott es eigentlich den Priestern vorbehalten hatte. Und wir sehen auch, wie Gott direkt darauf reagiert, indem er noch an Ort und Stelle Aussatz bekommt, also Lepra, und von da an seine restlichen Tage in Absonderung verbringen muss. Und so ist es interessant, dass gerade hier verwiesen wird auf den Tod eines fähigen und stolzen Königs, der dahin stirbt vor dem ewigen König. Und so sehen wir darin auch einfach jeden stolzen und hochmütigen Menschen und auch jeden noch so fähigen und mächtigen Menschen, der letztlich dahin sieht in seiner Geschöpflichkeit vor dem ewigen und unveränderlichen Gott. Also das Erste, was wir schon sehen von seiner Herrlichkeit, ist seine Ewigkeit. Als Nächstes möchte ich nennen seine Größe. Wir sehen hier, ja, er sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Der Saum, das ist ja eigentlich das Teil ganz unten am Kleidungsstück, das dann umgeschlagen und vernäht wird. Bei Königen war es damals noch so, dass sie oftmals eine Schleppe hatten. Und das kann dieses Wort auch bezeichnen. Also heute kennt man das nur noch von Brautkleidern, dass da halt noch Stoff einfach hinten dran ist. Und wahrscheinlich wird das transportiert, dass das sein Thron eben so runterfällt. Aber allein das, sein Saum, seine Schleppe genügt, um den ganzen Tempel auszufüllen. Und ich habe da ein bisschen dann gesponnen und gerechnet und mir gedacht, okay, aber wenn es jetzt wirklich nur wie so ein Saum von meinem T-Shirt ist, der ist in der Regel so 1 Zentimeter hoch, aber der Tempel, das habe ich dann geschaut, der war 15 Meter hoch. Und wenn ich das jetzt per Dreisatz umrechne und von einer normalen Statur von 1,80 Meter ausgehe, dann müsste diese Person etwa 2700 Meter groß gewesen sein. Vielleicht ist das eine idiotische Rechnung in euren Augen, aber mir hat es ein bisschen gezeigt, das war mächtig, was er hier sieht. Ja, das war eine, Gott stellt sich hier dar als ein König so groß wie ein Berg. Und natürlich ist Gott noch viel größer als jeder Berg. Ja, die ganze Welt kann ihn nicht fassen, aber allein dieses Bild hat mir auch wieder etwas von der, einerseits von der Größe Gottes, aber auch von der, ja, der beängstigenden oder angsteinflößenden Situation, die Jesaja hier erlebt, vermittelt. Ja. Der große Gott sitzt vor ihm auf dem Thron. Ja, wahrscheinlich wird damit auch angespielt an die Aussage von Salomo bei der Einweihung des Tempels, wo er sagte, wo er betete, siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen, wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe. Ja, so zeigt sich Gott hier als ein König, der so groß ist, dass allein sein Saum dieses Haus erfüllt. Also eine mächtige, ewige, königliche Gestalt, die hier vor Jesaja sitzt. Und das Nächste, worauf der Fokus gerichtet wird, sind Engel. Ja, es heißt dann in Vers 2, Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Seraphim wird nur hier erwähnt, das scheint auch eine Art von Engel gewesen zu sein. Das Wort leitet sich ab von dem Wort für brennen. Und es könnte jetzt entweder sein, dass sie für Jesaja wie Flammen ein wenig aussahen und er sie deshalb so nennt, oder aber es spricht von dem feurigen Eifer für Gott, das hier sichtbar wird. Aber jedenfalls sind hier Engel, wir wissen nicht wie viele, mindestens 2. Und was von ihnen betont wird, eben, ja, sie scheinen wie Menschen ausgesehen zu haben. Wir lesen von Füßen und einem Gesicht und einer Hand. Aber sie hatten eben 6 Flügel. Und 4 von diesen 6 verwenden sie eben nicht zum Fliegen, sondern um sich zu bedecken. Das Gesicht und die Füße. Und das hat auch eine starke Botschaft. Auch das transportiert nochmal mehr von der Herrlichkeit von dieser Person auf dem Thron. Denn, ja, warum machen sie das? Mit Sicherheit aus Selbstdemütigung vor diesem Gott. Sie verbergen ihr Gesicht, wahrscheinlich weil seine Herrlichkeit für ihn zu, ja, es heißt oftmals, zum Beispiel Mose durfte ja auch die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Kein Mensch kann Gott sehen, ohne zu sterben, heißt es. Und so war auch für diese heiligen Engel die Herrlichkeit Gottes zu groß, um sie direkt anzuschauen. und dass sie auch ihre Füße bedecken, denke ich, geht in die Richtung, dass auch diese heiligen, herrlichen Wesen in der Gegenwart Gottes, ja, sich verbergen, weil sie es nicht wert sind, ja, in der Gegenwart Gottes gesehen zu werden. Und das ist eben deshalb bemerkenswert, weil eben diese Engel, erstmal sind diese Engel sündlos. Ja, hier gibt es keine Sünde zu verstecken. Aber selbst die sündlose Herrlichkeit dieser Engel verblasst und muss verborgen werden vor der ewigen Herrlichkeit, ewigen strahlenden Herrlichkeit Gottes. Und zweitens sind es auch unfassbar mächtige Wesen. Ja, wir werden sehen, einer wird nachher einen Satz sprechen und Gott anbeten und daraufhin wird die Erde beben. So viel Macht haben nur diese Anbeter Gottes. Aber in all ihrer Macht und Heiligkeit verbergen sie sich vor Ehrfurcht vor dem Herrn auf dem Thron. Ja, denn auch wenn von diesem Engel die Erde bebt, wenn er spricht, wir werden in Offenbarung 20 sehen, dass wenn Gott auf die Bühne tritt, Himmel und Erde vergehen werden. Nicht nur die Erde erbeben. Also auch diese Engel, allein wie sie hier auftreten, zeugen von der Majestät und Herrlichkeit Gottes auf dem Thron. Und als nächstes erfahren wir von Worten von ihnen. Ja? Diese Engel sind hier, um Gott anzubeten. Und zwar lesen wir, einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Heilig, 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 damit beginnt die Anbetung. Dieses Dreifache, wir können es womöglich schon auch schon als einen Verweis, einen indirekten Verweis auf die Dreieinigkeit Gottes sehen oder einfach auf die, nicht oder, sondern und, auf die vollständige und vollkommene Heiligkeit Gottes. Und das ist also die Eigenschaft Gottes, die diese Engel in glühende Begeisterung und feurige Anbetung versetzt. Seine Heiligkeit. Und deshalb tun wir gut dran, dass auch wir darüber nachdenken, dass wir das verstehen, was das eigentlich heißt, dass Gott heilig ist. Denn ich finde, das ist ein gar nicht mal so leicht zu fassendes Konzept, Gottes Heiligkeit. Aber ja, wir können nicht die Eigenschaften Gottes gegeneinander aufwägen und vergleichen. Gott ist alles, was er ist, vollkommen. Er ist vollkommen Liebe und vollkommen heilig, vollkommen sanftmütig und gerecht. Und doch sehen wir immer wieder, dass die Heiligkeit Gottes schon ins Zentrum gestellt wird. Hier bei der Anbetung der Engel und auch in der Offenbarung bei der Anbetung der Engel wird eben vor allem das genannt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Vor kurzem kam ich nun, also mit unseren Kleinen lesen wir jeden Abend in der Kinderbibel, und da kamen wir zu dieser Geschichte, also ja, in der ist auch diese Geschichte hier wiedergegeben, und dann stand ich spontan vor der Aufgabe, meinem Zweijährigen Heiligkeit zu erklären. Und irgendwie fand ich am Ende gar nicht so schlecht, was mir da so spontan durch den Kopf geschossen ist. Nämlich habe ich ihm gesagt, dass Gott heilig ist, bedeutet zum einen, dass er perfekt ist und dass er etwas ganz Besonderes ist. Nur das will ich jetzt mal zumindest mal als Grundlage nehmen, um anzufangen, darüber zu sprechen. Nicht, um jetzt zu sagen, dass das jetzt irgendwie erschöpfen würde. Und wie gesagt, das war spontan. Ne? Das war nicht lange durchdacht. Und doch entspricht es der Struktur, wie Heiligkeit auch in Theologiebüchern letztlich angegangen wird. Wenn man sich damit beschäftigt, was heißt das Wort heilig? Man stößt schnell drauf, dass es sich von dem Wort für abgesondert oder von trennen ableitet. Aber Gottes Heiligkeit trennt ihn eben speziell von zwei Dingen. Von der Sünde und auch von der Schöpfung. Dass er eben von der Sünde getrennt ist, das ist eben, was ich meine mit erst perfekt. Erst moralisch perfekt. Und ich denke, das ist auch das Erste, was uns normalerweise beim Begriff Heiligkeit einfällt. Denn das ist ja der Anspruch, den Gottes Heiligkeit an uns richtet. Perfektion. In 3. Mose 19, Vers 2 lesen wir, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Und wir verstehen aus dem Zusammenhang, das bedeutet, dass wir uns in vollkommener Art an sein Gebot zu halten haben. Der Herr Jesus, ja, greift das auf in der Bergpredigt und setzt eben dann auch das andere Wort ein, Matthäus 5, 48, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie eben euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er perfekt und vollkommen ist. Und das fordert eben auch von uns Perfektion. Vollkommene Heiligkeit, vollkommenen Gehorsam. Nun muss bei Gott allerdings gesagt werden, für uns bedeutet es heilig zu sein, dass wir uns vollkommen seinem Gesetz unterstellen. Gott ist natürlich seinem Gesetz nicht unterstellt. Gott ist der Gesetzgeber. Aber das Gesetz ist Ausdruck von Gottes tiefstem Wesen. Und dementsprechend wird Gott immer entsprechend der Gerechtigkeit, der Wahrheit und somit seinem Gesetz entsprechend handeln. Nicht, weil er seinem Gesetz unterstellt wäre, aber weil sein Gesetz seine Vollkommenheit widerspiegelt und weil er natürlich auch zu seinem Wort treu ist. Gott ist in allen Dingen und auch speziell moralisch absolut perfekt. Aber das ist eben nur die eine Seite. Die andere Seite ist eben die Trennung der Geschöpfe. Ich habe das versucht auszudrücken mit Gott ist etwas ganz Besonderes. Das geht in die Richtung, ist aber natürlich viel zu flach. Mit Heiligkeit wird Gottes komplette Andersartigkeit beschrieben. Es beschreibt den Niveauunterschied zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Schöpfung. Und dieser Niveauunterschied kann eigentlich gar nicht durch ein Wort angemessen ausgedrückt werden. Der, der uns alle gemacht hat und in jeder Sekunde erhält, und wir, die wir in jeder Sekunde zu 100% von ihm abhängig sind. Und dieser Aspekt der Heiligkeit wird gerne als die majestätische Heiligkeit beschrieben. Gottes Majestät. Auch so ein Wort, das schwer zu fassen ist. Das Erste, woran ich dabei denke, sind eben vielleicht alte Filme oder Geschichten von Königen. Da wurde dieses Wort noch verwendet. Ja, Könige, also Menschen, die versucht haben, selbst eine Majestät darzustellen und damit eben zu zeigen, dass sie, oder so zu tun zumindest, als wären sie etwas Größeres und Besseres. Deshalb gibt es auch das Wort der Majestätsbeleidigung. Das aussagt, einen König zu beleidigen, das ist viel schlimmer, als einen normalen Menschen zu beleidigen. Nun, diese Könige, das waren einfach nur Menschen. Klar, von Gott eingesetzt, damit schon mit einer besonderen Würde, aber natürlich niemals so, wie sie das meistens dann auch ausgelebt haben. Aber Gott ist wirklich so anders. Es ist wirklich ein himmelweiter und unendlicher Unterschied zwischen einer Beleidigung eines Mitgeschöpfes und einer Beleidigung des Schöpfers. Das ist seine Majestät, seine unübertreffliche Würde, die ihn dadurch letztlich von uns gewissermaßen trennt, weil er so verschieden ist von uns und so viel größer und besser und herrlicher. Und eben aus diesen zwei Dingen, seiner Perfektion und seiner Majestät, fließt dann das, was wir auch in der Regel mit Gottes Heiligkeit in Verbindung bringen, nämlich sein Zorn. Denn eben weil er diese unendliche Majestät hat, ist es unendlich schlimm, diesem Gott ja, ungebührend zu begegnen. Indem wir sein Gebot übertreten, indem wir eben nicht wie diese Engel mit völligem flammenden Eifer und tiefster Liebe nachfolgen und dienen, selbst diese herrlichen Engel tun das und wir sündigen Geschöpfe tun es nicht. Und erst wenn wir, und ich kann das jetzt natürlich durch Worte nicht transportieren, ich hoffe, dass der Geist einfach sein Wort, Gottes Wort verwendet, um es in die Herzen zu bringen. Aber diese Heiligkeit macht Sünde so schlimm, diese Majestät. Und natürlich auch diese Perfektion. Er ist vollkommen und darum kann er das auch von uns verlangen. Gottes Heiligkeit. Sie steht im Zentrum dieser ganzen Vision und wird auch durch alles Weitere hier unterstrichen und gestützt. Ich möchte noch auf den zweiten Teil dieser Anbetung eingehen. Es heißt, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, auch ein Titel, der seine Macht in den Vordergrund stellt. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Ja, hier wird auch seine Herrlichkeit als Schöpfer noch in den Raum oder mit angebetet. Herrlichkeit, ein Wort, ja, um es zu fassen, denke ich, können wir auch von Großartigkeit sprechen, ja, auch wenn das auch wieder etwas schwächer ist. Aber ich denke, wir können diesen Satz eben so fassen, dass dieser Engel quasi ausdrücken will, auf der ganzen Erde kann gesehen werden, wie großartig Gott ist. Herrlichkeit ist immer in irgendeiner Form das Sichtbarwerden davon, wie großartig Gott ist. Und das wird gesehen nach diesem Engel in der ganzen Schöpfung. Von den Augen, die es sehen können. Diese Engel schauen in die Schöpfung und sehen überall Gottes Herrlichkeit. Sie sehen auch hier seine Heiligkeit. Zum Beispiel durch den Fluch, den er über diese Welt ausgesprochen hat. Sie sehen auch seine Macht in riesigen Sternen, seine Weisheit in durchdachten Organismen, seine Gerechtigkeit im Umgang mit den Menschen. So preisen sie Gott auch dafür. Und nach dieser Anbetung wird uns in Vers 4 eben noch etwas genannt, was die furchterregende Situation letztlich komplett macht. Von diesem Ausspruch des Engels bebt erstmal die Erde, das heißt die Pfosten der Schwellen. Vielleicht können wir uns so vorstellen, dass Jesaja in dieser Vision vor dem Tempel ist und der Eingang fängt auf einmal an zu beben vor ihm und gleichzeitig wird das Haus mit Rauch erfüllt. Das könnte einfach für die Gegenwart Gottes stehen. Ja, zum Beispiel auch, ja, wir denken vielleicht an den Auszug aus Ägypten, wo es die Feuer und eben auch die Rauchsäule gab, die für Gottes Gegenwart stand. Und so sehen wir vielleicht auch vor unserem inneren Auge Jesaja, wie eben vor diesem Tempel steht und diese riesige, mächtige, heilige, herrliche, furchteinflößende Vision Gottes sieht. Und wie der Eingang zu diesem Tempel auf einmal bebt und mit Rauch verhüllt ist. Und ja, würde man da dann gern reingehen? Eher nicht. Ja. Aus Furcht. Und so treibt ihn alles, was er hier sieht, zu dieser Reaktion, die wir jetzt sehen. Wir hatten die Vision, die beängstigende Heiligkeit gesehen und schauen uns nun die Reaktion Jesajas an. Eine grauenvolle Selbsterkenntnis. Er spricht, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Ja, und das ist interessant. Es ist nicht einfach dass ihr hier merkt, oh, ich bin jetzt, wie wenn einfach so die Erde bebt, würden wir auch Angst bekommen. Einfach, weil man merkt, man steht auf einmal vor einer Macht, der man ausgeliefert ist. Aber ihn führt das direkt zu dieser Selbsterkenntnis. Sobald er Gott und diese ganze Vision sieht, wird ihm klar, wer er selbst ist vor diesem Gott. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Und das ist ganz interessant, denn Jesaja war ja jetzt durchaus bestimmt kein Schandmaul, um es mal so salopp auszudrücken. Wir sehen ihn in den vorherigen Kapiteln und nur am Rande, man ist, oder ich zumindest nicht, sicher, ob das vor dieser Vision oder nach dieser Vision gesagt war, ob das wirklich die allererste Berufung war. Aber wir sehen ihn, wie er beständig das Volk Gottes für ihre Sünden anklagt. Für ihren Götzendienst, für ihre Selbstsicherheit, für religiöse Gleichgültigkeit, für Trunksucht und Ausschweifung und alle möglichen Sünden. Und ja, natürlich war er nicht so. Also beständig, wenn wir diese Kapitel sehen, wäre Jesaja irgendwo hier und das Volk irgendwo hier unten. Ja, in ihrer Sünde. Aber diese Sicht von Gottes Heiligkeit sieht er sich auf einmal auf einer Stufe mit den anderen. Ja, er hat keine Götzenopfer gebracht, aber auf einmal eben seine Lippen, das das dringt ihm auf einmal durch. Und damit meint er natürlich sein Reden. Ja? Auch in Jakobus werden wir darauf hingewiesen, dass die Zunge das ist, ja, da heißt es, ja, jedes Geschöpf wurde bezwungen, aber die Zunge eben nicht. Ja? Weil keiner von uns letztlich seine Worte so im Griff hat, um nicht zu sündigen. Der Herr Jesus sagt, wir werden einmal Zeugnis ablegen von jedem unnütz gesprochenen Wort. Und auf einmal wird ihm das, ich meine das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes unnütze Wort sofort mein Gewissen ins Tiefste aufstört. Aber auf einmal angesichts Gottes ja, strahlen diese scheinbar kleinen Sünden in tiefstem Schwarz vor seinen Augen. Und er sieht, dass er gemessen an der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes wirklich auf einer Stufe steht mit diesem bösen Volk. Und spricht ihm folglich auch über sich aus, wehe mir, ich vergehe. Ich muss sterben, ich muss vergehen, ich kann hier nicht bestehen. Ich muss jetzt und in diesem Moment verdammt werden und zugrunde gehen für das, was ich bin. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscherin gesehen. Und ich muss hierbei wieder dran denken an dieses Bild, ich habe es schon ein paar Mal genannt eben, dass Sünde einiges Ähnlichkeit mit Gestank hat. Ja. Wenn man eine ganze Nacht, sagen wir, es ist heiß, wie es diese Tage oft war, und man schwitzt die ganze Nacht und solange man morgens noch im Bett liegt, dann merkt man das nicht. Aber wenn man dann einmal draußen war und wieder ins Zimmer reingeht, auf einmal merkt man, hier mieft's. Vielleicht bei euch nicht. Bei Leuten, die schwitzen schon. Ja. Denn Gestank, wenn wir die ganze Zeit davon umgeben sind, dann merken wir das gar nicht mehr. So merkt man das auch. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit in diesen Tagen. Ich merke selbst nicht, ob ich jetzt nach Schweiß dufte in dieser Hitze, aber ihr merkt das. Außer euch geht es genauso wie mir. Und wir sind hier gewissermaßen beständig im Smog unserer Sünde und merken das deshalb gar nicht mehr so. Aber Jesaja wird hier plötzlich entrückt, quasi an die frische Luft der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, und auf einmal wird ihm dieser Gestank so unerträglich, wie er für Gott schon die ganze Zeit war. Und auch das müssen wir uns bewusst machen. Ja, es ist gut, dass wir versuchen, das zu fassen, unsere eigene Sünde zu erkennen, zur Sündenerkenntnis zu kommen, aber wir werden nie dahin kommen, solange wir hier sind, es so zu erkennen, wie es wirklich ist, wie es in Gottes Augen ist. Und dieses Erleben, das Jesaja hier durchlebt, das muss uns daran erinnern, wie es den Menschen einmal gehen wird, wenn Gott jeden, der nicht in Christus war und ist, vor seinen Thron zerren wird. Das sehen wir dann Offenbarung 20. Offenbarung 20, Vers 11, wieder, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Also ein ganz ähnliches Bild. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die kleinen und großen, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und wenn hier die Menschen gerichtet werden, denen wird es genauso gehen, wie es damals Jesaja ging. Auf einmal wird der ganze Gestank der eigenen Sünde einem so tief in die Nase steigen, dass jedem sofort klar ist, ich werde verdammt werden. Hier ist kein Entrinnen mehr für mich. Wehe mir, ich vergehe. Und wenn Gott dann die Menschen dazu auch verurteilen wird, werden alle heiligen Engel und auch die verherrlichten Heiligen ihn dafür anbeten. Weil jeder in diesem Moment sehen wird, dass es recht ist. Dass es gerecht ist, dass Gott, der heilige, majestätische Gott, Menschen verdammt. Und natürlich ist auf der einen Seite mein Wunsch, dass jeder, der das noch nicht glaubt, dass das wirklich einem in Mark und Bein fährt, um umzukehren zu diesem Gott und die Gnade und Vergebung zu suchen, um nicht in diese Situation zu kommen. Denn der Herr Jesus spricht in Johannes 5,24: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern erst vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Aber auf der anderen Seite hoffe ich auch, dass es jedem, der das auch schon von sich sagen kann, der sagen kann, dem Herrn sei Dank, ich werde nie vor diesem Thron in dieser Form stehen, um gerichtet zu werden. Das tut trotzdem wohl, wenn uns das durch Mark und Bein fährt. Weil erst vor diesem Hintergrund Sünde als das sichtbar wird, was sie ist. So schlimm, wie sie ist. All die Sünden, wo wir unser Gewissen längst zum Schweigen gebracht haben, böse Gewohnheiten, mit denen wir uns abgefunden haben, sie leuchten erst dann auf in ihrer ganzen Hässlichkeit. Und wir sehen dann, wie Jesaja, dass wir vor diesem Gott vergehen müssten. Aber nur das macht uns dann, das ist natürlich nicht schön. Und das soll auch niemand in Depressionen stürzen. Aber das soll jeden darauf vorbereiten, was Jesaja dann erlebt. Das ist der schwarze Hintergrund, auf dem, was jetzt kommt, nur dann so hervorleuchtet, wie es eigentlich soll. Vers 6. Da flog einer der Seraphim zu mir und hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Das war ihm jetzt überschrieben mit Transformation, befreiende Reinigung. Nachdem er diese Selbsterkenntnis durchlebt, fliegt einer von diesen Seraphim los, gewiss auf Anordnung Gottes, und hat eine glühende Kohle in seiner Hand vom Altar. Ja. Ich hatte davor schon mehrfach gesagt, Jesaja sieht sich hier in dieser Vision vor oder in dem Tempel. Und dort war eben der Brandopferaltar. Und auf diesem Brandopferaltar musste beständig brennen. Und dort wurden auch jeden Tag Tiere verbrannt. Und diese ganze... Dieses ganze Opfersystem, ja, war darauf ausgerichtet eben, es ging um Sündenvergebung. Die Tiere wurden verbrannt, stellvertretend für mich und meine Schuld. Wenn man ein Tier geopfert hat, hat man damit bekannt, ich verdiene das Feuer des Gerichts und dieses Tier nimmt es stellvertretend auf sich. Es war immer auch ein Bekenntnis, ich verdiene das und bitte und erhoffe Gottes Gnade. Und baue darauf, dass Gott zugesagt hat, dass dieses Tier meine Sünde bedeckt. Gleichzeitig wissen wir aber auch im Neuen Testament, dass dieses gesamte Opfersystem ein einziges Abbild dessen war, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass jedes Brandopfer nur ein schwaches Bild davon war, wie Jesus am Kreuz wirklich den feurigen Zorn Gottes getragen hat. Wie Jesus an unserer Stelle eben dieses Feuer erduldet hat. Und diese Kohle, die nun der Engel vom Altar nimmt, die steht eben für das Ganze. Ja. Und dass er damit kommt und die Lippen berührt, zeigt, das reinigt dich. Ich bringe dich damit in Berührung und Verbindung und damit bist du jetzt rein. Deine Schuld ist genommen, sie ist weg, sie ist gesühnt, sie ist zugedeckt, sie ist vergeben. Du bist rein. Du musst nicht vergehen. Du kannst hier stehen als das, wer du bist. Du kannst vor diesem ewigen, heiligen Gott bestehen. Und das ist eben, wo all das andere hinführen muss. Nur wenn ich verstehe, wie gravierend Gericht und Sünde sind, wie groß die eigentlich verdammende Heiligkeit Gottes ist, erst dann wird es wirklich groß, was es heißt, wenn wir hier diese Dinge singen, dass uns vergeben ist, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir einmal zu ihm gehen werden, dass wir vor dem Thron anbeten werden und nicht vergehen werden, weil uns vergeben ist. Erst das gibt all dem seinen Wert und kann uns retten vor diesem oftmals, das geht uns ja allen so, gleichgültig Dahingesinge und Dahingebete von all diesen Dingen. Und es ist mein Wunsch für jeden von uns, dass einfach diese Wahrheit uns immer wieder auch jetzt dahin führt, wie Jesaja es erlebt. Erst dieses Empfinden der eigentlichen Verdammungswürdigkeit und dann diese befreiende Reinigung. Ich kann bestehen, ich bin gerettet. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das rettet mich wirklich vor der Verdammnis. Der Tag wird kommen, da werden wir das alle in tiefstem Herzen erkennen. Wenn wir hinüberscheiden von Gott. Und werden wir verstehen, was das alles wirklich bedeutet. Wir werden auch erkennen, dass wir nie auch nur ansatzweise die Dankbarkeit dafür hatten, wie es das verdient. Und doch muss es unser Wunsch und unser Ziel sein, dass es auch hier schon in unsere Herzen dringt. Denn das wird uns dahin bringen, wo Jesaja dann in Vers 8 ist. Ich lese nochmal, also der vierte Punkt, die Mission. Wie hatte ich es genannt? Entfesselte Hingabe. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Na, hier fängt es das erste Mal, der auf dem Thron, Gott selbst an zu sprechen. Aber er teilt keinen Befehl, sondern er stellt eine Frage. Er macht gewissermaßen ein Angebot. Natürlich könnte Gott alles befehlen. Gott könnte jeden von uns dazu zwingen, ihn mit Leibeskräften und ganzem Herzen zu dienen und nachzufolgen. Aber das macht er nicht. Sondern er will, dass in uns geschieht, was in Jesaja geschieht, dass wir ihm freiwillig aus brennender Liebe nachfolgen. Aber wir sehen eben auch, wie eben alles Vorherige nun seinen Einfluss auf diesen Jesaja hat, indem er direkt antwortet, hier bin ich, sende mich. Und interessant ist, hier wurde noch mit keinem Wort gesagt, wohin eigentlich? Er sagt nur, wer wird für uns gehen? Er sagt ihm erst danach, was er überhaupt zu tun hat. Und dass das gar nicht so leicht wird. Aber auf dem Hintergrund von all dem, was Jesaja hier gesehen und erlebt hat, ist seine Reaktion bedingungslose Hingabe. Wer wird für uns gehen? Ich, überall hin, egal wann, egal wie. Hier bin ich, sende mich. Und danach wird ihm eben gezeigt worden. Ich habe es nicht vorgelesen, um es jetzt nicht Vers für Vers auszulegen, aber Gott, ja, da kommen eben diese Verse, wo Gott ihm letztlich sagt, die Leute werden nicht auf dich hören. Du hast eine sehr frustrierende Aufgabe vor dir. Du wirst ihnen das Gericht ankündigen und sie zur Umkehr rufen und sie werden nicht auf dich hören, sondern sie werden all das erleiden, was du ihnen ankündigen wirst. Und nur ein kleiner Rest, wie es in Vers 13 heißt, ein Wurzelstock wird in der Erde bleiben. Ein heiliger Same als Wurzelstock. Aber angesichts dessen, was Jesaja hier erkennen durfte, bleibt er bei diesem Beschluss, hier bin ich, sende mich. Und das soll dieses Ganze, diese Vision und die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes und auch seine vergebende Gnade, die uns vor der drückenden Last, die diese bewirkt, befreit. Dahin muss uns das führen, dahin soll uns das führen und dahin wollen wir doch, oder? Und ich hoffe, dass das auch in uns diesen Effekt bewirkt. Natürlich können solche Botschaften, ich weiß nicht, je nachdem, wie man momentan, vielleicht auch im Moment empfänglich ist, einen auch einfach nur für den Moment aufstören. Aber unser Gebet und Ziel muss sein, dass Gottes Geist uns tiefe, echte Erkenntnis davon vermittelt. Ja. Denn ich möchte es verbinden mit, ja, mir kommt dabei immer wieder in den Sinn, ein Bild, was in meinem Geologiebuch irgendwann in der 7., 8. Klasse war, wo erklärt wurde, was ein Tsunami ist. Wo dann beschrieben wurde, auf dem Meer, da ist die Welle gar nicht arg viel größer als einfach so eine normale Welle, wo halt einfach der Wind peitscht und dann Wellen hochwirft. Weit draußen auf dem Meer wirkt das alles gleich. Und so wirkt auch manchmal so die Wirkung von Gottes Wort auf die Herzen, kann draußen auf dem Meer gleich wirken. Aber der Unterschied beim Tsunami ist, wenn er dann auf Land trifft. Und ich möchte es vergleichen, wenn er eben dann auf das echte Leben und die Realität trifft, dann sieht man auf einmal die gewaltige Macht. Und das möchte ich sagen, das, denke ich, ist der Unterschied zwischen einfach einem kurzen, emotionsmäßigen Aufgestörtsein und einem wirklich gottgewirkten Erkenntnis Gottes. Sie wird Kraft entfalten, wenn sie auf das echte Leben trifft. und nicht nur in dem Moment kurz ein paar Wogen schlagen. Und das bitte ich, hoffe ich für uns, dass der Herr das in uns tun wird. Und damit bin ich am Ende. Amen.